Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherne Alex.
Ja, morgen Leute, hier ist der blecherne Alex. Ich begrüße mir euch am Sonntag, dem 3. August 2025, zu meiner neuen Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass er reinhört. Ja. Und die Folge hat den Namen Rebellion kommt vom Herzen heraus. Ja. Und das hat auch einen Grund, warum ich die Folge mache, denn diese Woche war ja schon eine besondere Woche, ja. Also es gab viel Glück und es gab viel Tragik und so weiter, ja. Ich möchte mal so anfangen und zwar war ja die Woche, war das Begräbnis von Ozzy Osbourne, ja. Das hat mich also auch schon, muss ich sagen, tief bewegt, ja, auch wenn ich ihn persönlich natürlich nie kennengelernt habe und so weiter, ja. Aber bei mir im Leben war immer so, ich hatte so drei große, ich weiß nicht, ob man das Vorbild nennen kann. Vorbilder im Prinzip habe ich nicht, ja. Aber es gibt natürlich ein paar Menschen in meinem Leben, zu denen ich aufschaue, ja. Das können engste Verwandte sein oder das können natürlich auch ein paar Stars sein, aber jetzt nicht im Sinne von einem Vorbild, sondern Leute, die ich einfach bewundere, ja. Und dazu hat Ozzy Osbourne mit Sicherheit auch gehört, ja. Also Ozzy Osbourne war ich jetzt nicht der größte Fan, ja. Ich habe ein paar Sachen von ihm gemocht und so weiter, ja. Aber was ich natürlich sagen muss, ist, es gab so zwei, drei Leute, ja, zum Beispiel Johnny Cash, ja, Lemmy Kilmister, ja, und Ozzy Osbourne, ja. Bei Johnny Cash, muss ich sagen, habe ich alles gemocht, was er getan hat, ja, bei Lemmy Kilmister auch, ja, und bei Ozzy Osbourne habe ich ein paar Lieder gut gefunden und so weiter, ja. Aber was ich an Ozzy Osbourne immer sehr bewundert habe, das muss ich echt sagen, ja. Ich habe ja mal eine Folge gemacht, in der steht, nicht Kleider machen die Leute, sondern der Geist macht die Leute, ja. Und Ozzy Osbourne ist so ein Beispiel dafür, ja. Wenn man sich jetzt mal eine Reportage anguckt oder die Serie von früher, wo er gemacht hat, die Osbournes und so weiter, ja. Dann ist Ozzy Osbourne zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Der hat in einem Trainingsanzug, ja, immer noch mehr ausgestrahlt wie manche Leute in den teuersten Klamotten, ja. Ob sie jetzt gekleidet sind als Fans vom Heavy Metal oder was mit ihren Kutten und so weiter, ja. Ozzy selber ist ja später nicht mehr so rumgelaufen, ja. Er hat sich an seinem Leben weiterentwickelt, ja. Er ist mal nicht mehr so rumgelaufen wie in den 70er Jahren. Viele Leute bleiben ja stehen und bleiben immer gleich, ja. Ozzy Osbourne steht für Wandel, ja. Er hat seine Musik oft gewandelt, ja. Es gab auch ruhigere Töne, es gab härtere Töne, es gab kritische Töne, ja. Und das macht ja ein Vorbild auch aus, dass man sich wandelt, ja. Zum Beispiel auch Johnny Cash, ja, hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er mit seinen Dämonen am Kämpfen ist, ja, und dass er Schwierigkeiten hat manchmal im Leben, ja. Und Lemmy war auch immer sehr ehrlich und so weiter und Ozzy Osbourne eben auch. Und das sind so Sachen, wofür man sie bewundern kann, ja. Wenn ich jetzt das, und sie haben was Neues gemacht, sie haben einen Wiedererkennungswert, ja, ein Johnny Cash, ein Lemmy oder ein Ozzy, die fangen an zu singen und du weißt sofort, das sind sie, ja, das kann man auch nicht kopieren, ja, man kann diese, das sind drei Charaktere, die man nicht kopieren kann, ja, man kann verschiedene Musik nachsingen und so weiter, aber den Spirit, wo die hatten oder die Aura, die sie umgibt, ja, die ist nicht erreichbar, weil sie wie von einem anderen Stern mir erscheinen, ja. Also jetzt nicht so auf so eine esoterische Schiene oder so, sondern sie sind einfach gesegnete Menschen gewesen, ja. Die haben eine Gabe gehabt, Tausende von Menschen zu erreichen, ja. Jeder auf seine Art und Weise. Und sie haben was Neues gemacht. Johnny Cash konnte man nicht einordnen. War es Rock'n'Roll, war es Country? Ich sage mal, es war eine neue Art von Musik, ja, die er entwickelt hat. Und so war das auch bei Lemmy. Sein besonderes Spiel mit dem Bass. Er hat ihn gespielt wie eine Gitarre. Und so weiter, ja. Und auch der Ozzy mit seiner Bühnenpräsenz und so weiter, mit seiner Aura, mit seiner Ausstrahlung, ja, wie er sich gegeben hat mit dem Theatralischen und dieses in Ekstase und so weiter, das hat sie einmalig gemacht. Sie haben was Neues erschaffen, ja. Denn ich sage immer, wenn man immer beim Alten bleibt und so weiter, dann stirbt ja irgendwas, dann ist alles irgendwie gleich und gleich langweilig, ja. Dann kann man sich, wenn man jetzt keine besondere Stimme hat, dann zieht man sich besonders harte Klamotten an und schreit besonders laut ins Mikrofon oder macht besonders krasse Shows, ja. Aber wenn man diese Ausstrahlung hat, wird man diese Menschen, die man erreichen will, einfach nicht erreichen. Und das ist was, wofür die drei besonders für mich stehen in meinem Leben, ja. Deswegen habe ich immer zu ihnen aufgeschaut, ja. Jetzt nicht bewundert, sondern im Sinne, sondern ich habe einfach aufgeschaut und habe mich auch gefreut, dass sie das so machen können, ja. Und dass sie ihr Leben so gelebt haben, ja. Wenn ich denke, jeder hat ja im Bekanntenkreis Leute, die mal dem Alkohol verfallen sind oder Drogen und so weiter, ja. Und es gibt halt, das gibt's halt in allen Kreisen, ja. Bei mir in den Kursen kommen ja auch alle Schichten von Menschen, die ihr euch vorstellen könnt, ja. Und alle haben ihre Sorgen und Nöte, ja. Ob das jetzt der Psychologe ist oder der Müllmann, alle haben ihre Sorgen und Nöte, ja. Der eine hat einen Job und hilft Menschen, braucht manchmal aber selber auch Hilfe, ja. Und so geht es ja vielen Menschen im Leben, ja. Und das war was, das hat mich die Woche sehr bewegt. Drum musste ich die auch mal drauf eingehen. Ich habe mir wieder viel Berichte von Ozzy angeguckt, ja. Dann habe ich auch viel wieder über Lemmy dadurch geguckt und über Johnny Cash und so. Und habe mir gedacht, es ist doch immer schön, wenn es weitergeht, ja. Wenn es weitergeht und wenn es was Neues gibt, wenn es wieder auch mutige Musiker gibt, wo auch mal was Neues probieren und damit die Menschen erreichen, weil sie haben Authentizität verbreitet, ja. Sie waren einfach authentisch, so wie man ist, ja. Und das mögen die Menschen, ja. Wenn du was vormachst, das kriegen ja die Leute mit und so weiter, ja. Das war jetzt so mal der Einstieg, das war mir jetzt wichtig, das mal zu sagen, ja. Ja, diese Ausstrahlung, diese Aura, wo jemand hat, die kann man nicht mit Klamotten und mit harten Aussagen treffen, sondern die hat man oder die hat man eben nicht. Deswegen sage ich immer, Rebellion kommt vom Herzen heraus, ja. Die kann man nicht mit irgendwas erreichen, mit irgendeinem harten Tattoo oder irgendwelchen harten Klamotten im Auto oder was auch immer, sondern man hat sie oder man hat sie nicht. Und da muss man auch nichts so tun, als wenn man das hätte, ja. Sondern es gibt halt Rebellen und es gibt die anderen, ja. So einfach ist das. Und jetzt machen wir so weiter. Ich habe ja das letzte Mal erzählt, es gibt ja wieder ein paar Marktgeschichten und so weiter, ja. Und dann fangen wir zum Beispiel mal an mit so einer Marktgeschichte, ja. Ich war auf dem Mittelaltermarkt, ja. Das war so im Jahr 2017, 2018 war ich auf dem Mittelaltermarkt, ja. Der war ziemlich weit weg, ja. Ich bin mit einem Kumpel zusammen hochgefahren und so weiter, ja. Und wir haben hier unseren Stand aufgebaut und so. Und haben wir auch im Stand übernachtet. Und es war echt cool, ja. War schon öfter auf dem Markt. Man hat da mit Leuten, hat man wieder getroffen, wo man kennt und so. Käffchen getrunken, abends ein Bierchen und so weiter, ja. Ja, und dann war ja tagsüber war ja auch hier Schwertkampf angesagt und was weiß ich alles, ja. Und die Römer sind durchgelaufen und so, ja. Und ich stand immer so mittendrin, ne, und hab mir das ganze Treiben immer so angeguckt, ja. Und dann kommt so ein junger Kerl zu mir, ich sag mal so 18, 19, er hat so gerade angefangen mit dem Mittelalter, hat wohl Spaß gemacht und so. Er hat auch nicht viel Geld gehabt, sondern er hatte halt eine Jeans an und ein Leinenhemd und hatte erstmal nur ein Trinkhorn umhängen, ja. So fängt man halt auch mal an, ne? Man hat ja nicht gleich alles, ja, sondern man fängt mal so langsam an, ja. Und dann steht er bei mir und sagt so, oh, cool, was du hast und so, oh, ganz schön teuer und so, ja. Da sage ich, hier, teuer gibt's nicht, ja, es kommt immer darauf an, was einem was wert ist, ja. Das ist immer ein Unterschied, ja. Es gibt teuer, es gibt überteuert, es gibt, das kann man schlecht sagen, ja. Du willst dir einen Oldtimer kaufen, ja, den es nur zweimal auf der Welt gibt, ja. Dann ist der manchmal auch total überteuert in manchen Augen, aber der, der ihn haben will, dem ist es egal, ja, weil er will das Auto haben, dann ist ihm der Preis egal, ja. Und so ist das bei den Sachen manchmal auch. Handwerk ist eben, muss bezahlt werden, ja. Denn der Handwerker lebt ja da davon. Das ist ja bei mir kein Spaß, sondern ich lebe ja davon, ja. Und da habe ich ihm so erzählt, so gezeigt, guck mal, was ich mache und so. Und dann sage ich, hier, guck mal, das ist ein besonderer Stahl und so. Ach, das hat man ja gar nicht gewusst und so. Ach, das ist ja cool hier aus Geschützrohr und so. Da sage ich, ja, siehste, und das muss man eben erstmal besorgen und dann muss man es erstmal zerschneiden, flachschmieden und so weiter. Das ist nichts, wo einfach so fertig wie woanders so liegt, wo man einfach nur ein bisschen bearbeitet oder so. Sondern es ist von der Pike auf, von Hand gefertigt, über die Klinge, über den Griff bis zur Lederscheide, eben alles eine Handarbeit. Ja, und deswegen hat das halt seinen Preis und das ist auch gut so, ja. Und er sagte, er hätte gern Sachs aus der in der Zeit. So, aus der, ich weiß nicht mehr genau, was er für eine Zeit gemeint hat, irgendwas im Mittelalter, ja. Und der soll genau so dem entsprechen aus der Zeit. Also ich weiß, ich habe hier lauter Sachen, die sind aus meiner Zeit, ja. Die habe ich gefertigt, ja. Ich mache hier keine Nachbauten und sowas anhand von irgendwelchen Fundstücken, sondern ich mache auf meine Art und Weise, ja. Was mir gefällt, das tue ich, ja. Und was mir nicht gefällt, das mache ich einfach nicht. Dann habe ich ihm das so erzählt und so. Und da sage ich, hier, weißt du, du willst ja nicht so viel Geld ausgeben und so, ich will dich auch nicht übervorteilen und ich kann dir auch keinen Preis nachlassen, denn bei mir zahlt jeder dasselbe, das ist einfach mein Geschäftsmodell. Ich entlasse niemanden einen Preis, sondern meine Preise sind so angelegt, dass ich nicht reich werde, aber auch leben kann davon, ja. Und deswegen zahlt eben jeder dasselbe, das auch aus Fairnessgründen, ja. Das mache ich einfach immer schon so, ja. Deswegen sind die Fragen bei mir immer, können wir preislich was machen? Sage ich mal, nein, können wir nicht, weil jeder zahlt dasselbe. Ja? Sonst wäre das auch unfair gegenüber den anderen. Ja? Drum zahlt bei mir jeder dasselbe. Ja? Und dann sage ich, ich möchte ja mit dir auch nicht unehrlich sein, sondern so ist einfach die Sachlage und das sind die Fakten und so. Dann sage ich, aber da unten ist einer, der verkauft ja auch so Messer und so weiter. Sage ich, die sind wahrscheinlich nicht so handgemacht wie meine, aber du bist ja auch gerade am Anfang und so, geh doch da einfach mal gucken. Ja? Und sage ich, ansonsten kannst du bei mir auch so einen Sachsen Auftrag geben, dann kannst du dir auch einen fertigen, so wie du das möchtest und so, ja, halt auf meine Art und Weise und so, ja. So sind wir so verblieben, ja, und dann war er weg, ja, und dann sagt mein Kumpel so, ach komm, hättest du dem eigentlich einfach gesagt, den Sachs, wo du hast, der ist genau der, aus der Zeit und so, dann hättest du den ja, wahrscheinlich hätte er den gekauft, der war so begeistert von deinen Sachen, da hättest du dem das einfach erzählen können. Und dann sage ich, das macht man aber nicht, ja. Das entspricht auch nicht meinem Ehrgefühl. Ich bin ja kein Lügner, ja. Das ist, für mich ist das eine Lüge, ja. Wenn zu mir einer kommt und sagt, er will das und das haben und ich sage nur, damit ich das verkaufen kann, ja, guck mal hier, genau sowas ist das, dann lüge ich ihn an und dann ist das für mich ein ehrloses Geschäft, ja. Und dann ist das für mich auch kein ehrliches Geld, ja. Für mich persönlich macht es durchaus einen Unterschied, ob ich eine Handvoll Geld habe aus dem ehrlichen Geschäft oder eine Handvoll Geld habe aus dem unehrlichen Geschäft. Denn damit ist das für mich unehrenhaftes Geld und macht für mich keinen Spaß, das auszugeben. Ja? Das hängt mit meinem persönlichen Ehrgefühl zusammen und mit einer Grundhaltung, die ich habe, dass man niemanden bescheißt, denn ich selber möchte auch nicht beschissen werden. Ja? Da gab es viele Leute, die sagen natürlich, ist scheißegal, wenn du 100 Euro in der Hand hast, sind die egal, wo die herkommen. Da sage ich, ja, das mag ja für euch vielleicht so sein. Für mich ist das nicht so. Für mich gibt es durchaus ein ehrliches Geld und ein unehrliches Geld. Und wer unehrliches Geld ausgibt, ist irgendwie auch unehrlich, ja, und ist somit auch in meinen Augen nicht so ehrenvoll. Ja. Das ist einfach mein persönliches Ehrgefühl, hängt damit zusammen. Und man kann ja einem ja alles nehmen im Leben. Ne? Du kannst deinen Besitz verlieren und was weiß ich alles. Ja? Du kannst alles Mögliche verlieren, deine Gesundheit und so weiter. Aber du kannst dein Ehrgefühl kannst du behalten. Ja? Du kannst dein Ehrgefühl behalten und du kannst dich gerade machen für was und kannst das ausstrahlen und somit bist du ein gerader Kerl. Ja? Egal wie viel Geld du hast. Deswegen mache ich das so. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist für mich ein Beschiss und dann bin ich ein Lügner und ein Lügner will ich nicht sein. Ja? Und dann sagt mein Kumpel so, ja, sagt, du bist aber auch echt speziell, ja. Sagt, du hast ja auch eine Familie zu ernähren und so weiter, ja. Sagt, jetzt hättest du das einfach so machen können. Sag ich, nein, da bleibe ich straight. Und so bin ich und so stehe ich und das ziehe ich so durch und dann verkaufe ich es lieber nicht, ja. Na, auf jeden Fall war das so nach einer Stunde oder sowas, ja, kommt der junge Mann, ja, kommt hin, voll strahlt und so, ja. Und sagt so, ah ja, guck mal, ich war da unten und so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann sagt er, genau das, was du suchst, habe ich da. Genau das, was du suchst, habe ich da, ja. Und dann sage ich, ja, und dann habe ich es gekauft, ja. Für, ich glaube, bei mir hätte es gekostet ungefähr 350 Euro. Und bei ihm hat er gezahlt 250 Euro, ja. Für dieses Messer, ja. Sag ich, erzähl mal, wie ist denn das so abgelaufen? Ne? Und mein Kumpel hat schon so gegrinst und hat gesagt, erzählst du dem auch mal, dass er einen Scheiß gekauft hat. Sag ich, du hältst dich jetzt da raus, das machen wir nicht. Das tue ich jetzt nicht. Der freut sich und ich hole ihn jetzt nicht aus seiner Illusion heraus. Er freut sich und lass ihn einfach in dem glauben. Ja? Er wird auch älter, er wird es irgendwann kapieren. Irgendwann wird er es wissen, aber ich bin jetzt nicht der, wo auf dem Markt jetzt die Illusion zerstört, dass er jetzt auch zu dem Händler hingeht und einen riesen Streit provoziert oder was auch immer. Ja? Das ist jetzt einfach nicht meine Aufgabe. Ja? Das ist einfach nicht meine Aufgabe. Er wird älter werden und er wird es kapieren. Ja? Und da sage ich, zeig mal was so. Wie lief denn das Geschäft so ab? Sagt er, ja, er ist da hingegangen und er hat so und so viel Geld zur Verfügung und er möchte ein Messer aus der Zeit. Und dann hat er gesagt, das habe ich genau da und das kostet genau das, was du so ausgeben willst und so. Und dann sage ich, zeig mal her, was du da so hast, ja. Und da hat er mir ein Messer gezeigt, ja. Das war auch so eine Art Sachs, ja. Und da hast du halt sofort gesehen, das Ding war aus Fernost, ja. Also aus dem asiatischen Raum, das war eine Industrieware, ja. In Massenprodukt und so, ja. Und dann hat er gesagt, oh, das war total toll und ich bin total froh und so. Und dann sag ich, ja, das hast du gut gemacht und so. Und wenn du daheim bist, dann informierst du dich halt mal darüber und so, ja. Und sag ich, und pass immer auf, wenn du in Zukunft Geschäfte machst, wo du hingehst und informier dich vorher ein bisschen und so. Und denk immer dran, es sind nicht alle ehrlich und so, aber hast ein schönes Messer gekauft und so, ja. Dieses Messer war für mich, das war also richtig, das war richtig Brüll, ja. Also eine minderwertige Ware, ja. Die äußerlich schön aufgehübscht war, aber die Lederscheide hat schon massiv gerochen. Also es war irgendwie ein billiges Leder, ja. Auch minderwertig gegerbt oder ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Leder war. Und der Rest war einfach, das hat vielleicht einen Materialwert gehabt von ein paar Euro, ja. Und der hat auch nicht viel dafür bezahlt, ja. Und damit möchte ich immer sagen, ja. Ist der Handel auch noch so klein, bringt er mehr wie das Handwerk ein. Und das ist das Problem dabei, ja. Auch ich persönlich, ja, kriege jetzt fast täglich, ja, kriege ich über die sozialen Medien oder auch per E-Mail, kriege ich Mails aus Fernost, ja, oder aus Pakistan, ja, aus China. Egal woher, bekomme ich E-Mails, wo mir Leute ihre Klingen verkaufen wollen oder auch fertige Messer, weil sie sehen, ich habe einen Shop und so weiter und meinen, sie können mit mir ein Geschäft machen, ja. Und ich weiß nicht, was ich denen noch alles schreiben soll, damit die mich mal in Ruhe lassen, ja. Weil sie hören einfach nicht auf, ja. Ich schreibe immer, ich bin Eigenvermarkter, ich verkaufe nur das, was ich selber hergestellt habe. Und du kannst es denen tausendmal schreiben, sie schreiben dich eine Woche später wieder an, ja. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ja. Also ich persönlich hätte da mal einen Stolz und würde sagen, na gut, lasse ich, ja. Aber bei denen, die haben das so nicht, ja, die schreiben dich immer wieder an. Und ich habe die Befürchtung, viele meiner Kollegen, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich befürchte, dass viele das machen und dann verkaufen die sie das so und dann denken die Leute, sie haben was Tolles gekauft und so, weil die Leute sich auch nicht mehr so auskennen. Ne? Man tut sich heute schwer, das Handwerk zu erkennen und anzuerkennen. Und ich möchte natürlich nicht behaupten, dass alles aus Fernosten, aus Pakistan und so weiter. Das ist ja auch gut Ware. Ja? Die Handwerker sind auch gut. Ja? Die sind ja genauso gut wie wir. Ne? Es sind bloß billigere Lohnkosten, drum können die billiger verkaufen. Ja? Verdienen tut daran immer nur der Zwischenhandel. Ja? Die Leute, die es herstellen, die werden abgespeist mit dem Apfel und dem Ei und der Zwischenhandel verdient sich dumm und dämlich. Ja? Das nennt man dann ganz besonders toller Handel und so weiter. Es gibt, ihr kennt ja diese ganze Bezeichnung, wo so aktiv sind. Und ich sage mal, dem ist aber nicht so, ja. Und das hat was damit zu tun, dass viele Leute das Handwerk nicht mehr so kennen und das auch nicht mehr beurteilen können. Was ist eine echte Handarbeit und was nicht, ja. Wenn ich zum Beispiel bei den sozialen Medien in der Werbung was vorgeschlagen kriege, ja. Hier ganz besonderes, tolles Messer hier und reine Handarbeit und so weiter. Und dann bestellst du das auf die sozialen Medien für 12 Euro, ja. Dann musst du schon mal, wenn du nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen bist, wissen, dass das keine Handarbeit sein kann, ja. Und dann kommt das Ding in der Zellophanhülle verpackt und so weiter, ja. Und dann weißt du doch genau, das ist doch, was du jetzt gekauft hast, ist halt Industrieware, ja, für den Massenmarkt, ja, und nichts besonders Wertvolles, ja. Damit meine ich auch nicht, dass es schlechter ist, aber man muss schon unterscheiden. Das Handwerk ist einfach was anderes wie diese Massenware, ja. Das muss man einfach unterscheiden, ja. Ja, und worauf ich hinaus wollte mit dem ehrlichen Geld, dass das wertvoll ist, ja. Das ist das, was ich mache. Ich habe mich mal selbstständig gemacht, um meinen Zwängen, die ich früher in meinem Hauptjob hatte, zu entfliehen. Ja? Ich wollte abends in den Spiegel gucken, ich wollte niemand bescheißen und ich will ehrliches Geld verdienen mit ehrlichem und ehrenvollem Handwerk, mit ehrenvollen Materialien. Das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Wenn ich das jetzt so gemacht habe, dann kann ich mich nicht danach hinstellen und sagen, ich mache das jetzt alles ganz anders. Sondern dann bin ich nicht mehr der ich sein wollte. Ja. Ich persönlich bin ein Mensch, mir ist das alles nicht so wichtig. Ich habe kein eigenes Haus, ich wohne zur Miete. Ja. Ich lege nicht viel Wert auf Klamotten, sondern mir machst du viel Freude mit einem Flanell-Holzfällerhemd, ja, und einer Jeans und ein paar Doc Martens Solo-Wear oder was auch immer oder ein paar Vans. So, damit machst du mir eine Freude, ja. Ja, und das reicht mir, ja, und ansonsten will ich leben können von meinem Geld, ja. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich meine Materialien besorge, ja, meine militärischen Stähle und auch die ganzen Griffmaterialien, ehrenvolle Materialien, dann freue ich mich darüber, ja. Und wenn ich dann Messer verkaufe, das ich selber hergestellt habe mit meinen ehrenvollen Materialien, bin ich natürlich auch sehr stolz, ja. Jetzt könnte ich natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich will ein bisschen mehr verdienen, geh vielleicht zu irgendeinem Berater oder so, wie kann ich das machen? Dann sagt er, hier, machst du da, dann schreibst du die Firma an und dann fängst du an, Handelsware zu betreiben, ja, und verdienst einfach damit ein bisschen mehr Geld, ja. Früher auf den Handwerkermärkten war es immer so, die Leute, die hauptberuflich davon gelebt haben, die haben immer ein bisschen Handelsware dabei gehabt, so Sachen, die einfach sicher verkauft werden, ja, so Holzschwerter für Kinder oder irgendwas, was immer geht, damit zumindest die Standmiete drin ist, ja. Und ich habe ja mal gesagt, ich möchte das aber so nicht machen. Und deswegen habe ich das bis heute so durchgehalten, keine Handelsware zu verkaufen, ja. Das ist bis heute und da bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf, ne. Und mit der Ehrlichkeit ist auch so ein Ding, ne. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Familie gucke, ja, meine Großtante, ja, die hatte ein Taxiunternehmen in Norddeutschland, ja. Also die war eine der ersten Frauen in Deutschland in der Nachkriegszeit mit dem Omnibusführerschein, ja. Die hat viel gemacht, ja, die war viel unterwegs in ihrem Leben und der ist auch mal am Großglockner ein Omnibus abgebrannt und so weiter, ja. Die hat also viel erlebt, ja. die war mit allen Wassern gewaschen und da war ich oft in Ferien. Ne? Und ihr Mann Günther, ja, das war so eine väterliche Figur, muss ich sagen. Ja. Das war der Taxifahrer wie aus dem Klischee. Ja. Hier, Prinz Heinrich Mütze auf, Koteletten runter, ja. Eine Zigarette nach der anderen, ja. Und er hat einfach so eine massive Ausstrahlung gehabt, ja. Der hat eine Aura gehabt, die mir einfach gefallen hat, ja. Eine Art Männlichkeit, die ist heute eigentlich so, die verloren gegangen ist, ja. Das ist einfach so, ne. Ich war viel mit unterwegs, ich war da in Ferien, dann bin ich mit dem Taxi mitgefahren. Günther hat oft die Nachttouren gemacht, ja, die so ein bisschen gefährlich waren, ja. In Schöningen, in Niedersachsen, ne? Die Besoffenen von der Kioske abholen und so. Die Touren hat Günther übernommen, ja. Oder mal nach Braunschweig, jemand den Puff fahren und so und dann wieder abholen und so. Und dann war ich dabei, ja. Als junger Kerl war ich dabei, ja. Und dann hat Günther hat zum Beispiel mal jemand abgeholt, ja, vom Kiosk, ja. Der war richtig stramm, ja. Das war so ein sogenannter Stammkunde, ja. Und dann hat er heimgefahren, ja, und dann hat er ihm das Geld gegeben, ja, und dann wollte der andere aussteigen, sagt, halt, der Günther sagt, halt, Moment, du kriegst noch was raus hier. Und dann habe ich gesehen, wie er ihm 5 Pfennig oder irgendwas rausgegeben hat, ja. Und dann sagt er, oh, Günther, du bist echt gut, auf dich ist Verlass hier, bist mein dicker Kumpel, hat der Besoffene gesagt und so, und ist dann gegangen, ne. Und dann habe ich so überlegt, Günther, warum hast du das jetzt gemacht, die 5 Pfennig, die hätte ich doch behalten und so. Und er sagte, nein, Alexander, das macht man nicht. Ja. Man ist immer ehrlich, ja, weil das ist ein Stammkunde, den holen wir schon seit, dem sein Vater haben wir schon abgeholt, ja, und so weiter. Das tut man einfach nicht. Man ist immer ehrlich, ja. Man ist immer ehrlich, man gibt immer auf Heller einen Pfennig zurück, es sei denn, derjenige sagt, behalte das, ja, hat er aber nicht, also kriegt er auf Heller einen Pfennig zurück. Das spricht sich rum, dann weiß man, auf den Mann ist Verlass oder auf die Frau ist Verlass, ja. Und das tut man einfach so. Und das habe ich für mein Leben, habe ich das so angenommen, ja. Das war, der Günther war auch so eine Vorbildfigur, ja. Das habe ich einfach angenommen, ja. Und da bin ich auch dankbar für, dass das so ist, ja. Niemand bescheißen, immer ehrlich sein und sich immer gerade machen. Auch wenn es weh tut, ja, macht man das trotzdem und lieber gegen den Strom schwimmen, ja. Diese Taxi-Geschichten, ja, die haben mich auch geprägt für mein Leben. Ich fand das ja so ein richtiges Abenteuerleben, ne. Für meine Tante und für meinen Onkel war das natürlich ein ganz normaler Job, aber für mich war das totale Abenteuer. Und auch die Angestellten, wo die hatten, das waren ja auch so ein bisschen manchmal gescheiterte Existenzen und so. Und meine Tante und mein Günther haben die aufgenommen und so, ja. Und das waren so Menschen, mit denen ich mich immer gern umgeben habe, bis heute, ja, umgebe ich mich immer manchmal lieber so mit den speziellen Gestalten des Lebens, ja, dieses Herkömmliche und dieses Normale, das geht mir so ein bisschen gegen die Hutschnur, ja, weil es eben oft nicht ehrlich ist, ja, mir persönlich sind Menschen sehr lieb, wo auch mal Kante zeigen, ja, und auch mal sagen, jetzt hör mal auf, sonst fängst du dir eine, ja, das ist mir persönlich lieber, damit kann ich umgehen, ja, mit diesem Gesäusel, wo man oft so hat und so, das ist für mich ganz schwierig, ja? Das ist so, für mich so ist so ein bisschen, mich ekelt das so ein bisschen an, ja, auch manchmal dieses Überfreundliche und so weiter, ne. Bei mir sagt man manchmal nach, wenn du einen nicht magst, dann merkt man das. Ja, sage ich, ja, das soll man ja auch merken. Ja. Wenn ich einen nicht mag, soll der das doch merken. Ja. Sag ich, ich muss doch dem nichts vormachen. Ja. Wenn mir einer zuwider ist, dann mag ich ihn halt nicht. Ja. Oder wenn zum Beispiel jemand bei mir ins Haus kommt, ja, und meine Hunde sind beide total bezogen auf Menschen und so. Wir haben ja so viele Leute in den Kursen und die Hunde, vor allem der Yoshi, der kleine Wolfspitz, der ist ja immer das Maskottchen, immer mittendrin und so. Ja. Wenn die mal jemand auf jemand zugehen und den anknurren und weggehen, dann stimmt was nicht, ja. Dann will ich den auch gar nicht im Haus haben, ja, weil die Hunde sind ja nicht doof, ja. Ich achte sowas auf sowas mehr. Meine Hunde sind mir lieber wie die meisten Menschen, ja. Ich habe so ein paar Leute um mich rum, mit denen ich mich umgebe, aber ich bin jetzt keiner, wo Freundschaften groß dick gepflegt und so, ja, sondern ich brauche viel meine Ruhe und so. Aber ich habe ein paar Freunde, auf die ich es verlasse, ja. Und da bin ich auch froh drum, ja. Aber das ist eben manchmal so eine Seltenheit, ja, und das ist auch bei uns in der Familie so, ne, mein Vater war auch schon so, ja, oder mein Vater ist ja so, ja, und so, mein Vater war auch immer so eine besondere Figur in meinem Leben, ja, mein Vater war ja auch fast 50 Jahre Monteur, ja. Wir haben auch mal in derselben Firma gearbeitet mit den Milchautos und so, ja. Da hat es auch oft mal geknallt bei uns, ja, weil wir eben beide Platzhirsche sind und beide lassen uns nicht die Wurst vom Brot nehmen und so, ne. Aber mein Vater war immer so eine Figur für mich, wo ich gesagt habe, Menschenskinder, dass der das alles so geschafft hat über die Jahrzehnte, ja, diesen Job zu machen, ja. Und diese Bereitschaft dem Kunden gegenüber, ja, dem Kunden zu dienen, ja, Kundendienst. Kundendienst bedeutet ja, dem Kunden zu dienen, ja. Und zwar, wenn ein Kunde Not hat, fährst du hin, ja. Und wenn du mit der Frau einen Termin hast zum Einkaufen und so, ja gut, dann muss die Frau halt warten, ja, weil dann machst du halt später einkaufen. Das rennt ja nicht weg, weil der Kunde ruft ja nicht aus Spaß an, ja. Sondern der Kunde verliert da Geld, wenn du kommst, ja. Was heißt, der verliert Geld, ja? Das Auto ist kaputt oder was auch immer. Und dann kann er nicht fahren, kann kein Geld verdienen. Und dann ruft er dich an und dann muss er dich bezahlen, ja. Du fährst dahin, du kostest Kilometergeld, deine Stunden muss er bezahlen und so weiter, ja. Du arbeitest ja nicht umsonst und dann kostet ihn das Geld, ja. Und er macht das nicht aus Spaß. Und dann fährst du hin und machst das. Und das habe ich von meinem Vater gelernt, ja, dass manche Sachen hinten anstehen, ja. Familie ist das höchste Gut, ja, das schon, ja. Aber auch der Kunde kriegt geholfen, ja, solange die Familie natürlich nicht persönlich leidet, ja. Ja, das schon, ja. Und auch von meiner Mutter habe ich viel gelernt, ne? Diese Herzenswärme und so, die man so hat und so, ja. Das habe ich von meiner Mama, ja, und auch aus der Familie, wenn ich so in Ferien war, ja, habe ich viel gelernt und so, ja. Das hat mich in meiner Schmiedetätigkeit, man denkt mir immer, was hat denn das mit dem Schmieden zu tun und so weiter. Das hängt eben alles zusammen. Denn der blecherne Alex, der Schmitti von früher und der Alexander Schmidt, ja, wir sind eine Figur, ja. Und alle drei Charaktere sind in mir angelegt, ja. Ich habe immer noch diese Gewalt in mir, ja, wie früher als der Schmitti, ja, dass ich mir nichts sagen lassen will und dass ich mich nicht anwichsen lasse von irgendjemandem, ja, dass ich mich auch gerade mache, wenn es sein muss, ja. Und das habe ich immer noch in mir. Ich habe auch immer noch diese Verletztheit in mir, wie ich die als kleines Kind hatte, ja. Die habe ich immer noch in mir, ja, und manchmal sind Dämonen ziemlich stark, ja, und dann lässt man sie kommen und hoffentlich gehen sie wieder und so, ja, und das habe ich alles in mir vereint und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, ja, und diese Erlebnisse auf den Märkten habe ich so oft meine Verwandtschaft im Hinterkopf gehabt und so, ja, und habe immer gesagt, ich bleibe gerade und auch wenn ich dann weniger verdiene, das ist mir alles nicht so wichtig, aber ich will in den Spiegel gucken und ich bin jetzt jemand, ich kann meinen Kindern keine Millionen vererben und so weiter, aber was ich mitgeben kann, ist diese Haltung, ja, eine persönliche Haltung, die einem auch helfen kann im Leben, ja, und dass ich natürlich mit meiner Kunst was hinterlasse, ja. Wenn ich zum Beispiel denke, ja, wenn du mal gehst, ja, ich habe viele Leute in den Kursen, die sagen, ja, wir machen IT und wir machen das und was wir heute machen, ist morgen schon wieder veraltet und alles sinnlos im Prinzip, ja. Da sage ich, nein, ist es ja nicht, denn ohne ITler wäre ich ja pleite, ja. Also ein ITler ist genauso wichtig wie ich, ja. Denn ohne meine Webseite könnte ich ja auch nicht überleben, ja, muss man schon mal sagen, ja. Aber ich verstehe schon, was die meinen, ja. Ich fertige jetzt was mit meiner Händearbeit, ja. Mit Hammer, Amboss, Feuer und Metall und auch Holz fertige ich irgendwas, was du abends in den Händen hältst, ja. Du siehst praktisch dein Tagwerk, siehst du vor dir, ja. Ob ich jetzt Messer schleife, die nachher bei den Kunden wieder besser schneiden, oder ob ich den Leuten ein Messer verkaufe, ob ich mit Leuten ein Messer schmiede, ja, oder ein Schmuckstück verkaufe, es hat Bestand. Ich mache ja nichts Kurzlebiges, was morgen wieder kaputt sein könnte, sondern ich mache was du vererben kannst. Und das ist das, was wahrscheinlich die Leute meinen, dass von ihnen nichts bleibt, ja. Aber diese Jobs sind eben auch wichtig. Und jetzt hast du persönlich dafür zu sorgen, dass du bei deinen Kindern was hinterlässt, was das Mentale ist. Das Mentale ist nämlich genauso wichtig wie das Finanzielle, sage ich immer, ja. Weil wenn du mental nicht gerüstet bist, kommst du schwer durch, ja. Dann hast du zu kämpfen, ja. Also das Mentale ist genauso wichtig wie das Finanzielle, ja. Und du kannst auch deine Kinder oder deine Familie zerstören, ja, mit irgendwas. Ja, deswegen musst du immer schön nett sein, ja. Nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das fügst du keinem anderen zu, ja. So gehst du halt durchs Leben, ja. Und das habe ich durch mein Leben, ist das so geworden, dass ich so geprägt worden bin, ja, für das. Und das hilft mir heute, ja. Das hat mir in meinem Job geholfen als Monteur und hilft mir heute als Selbstständiger, ja. Zum Beispiel die Woche war es so, ja, wir hatten drei Kurse die Woche, ja. Wir haben überwiegend Küchenmesser gemacht, aber auch ein paar Outdoor-Messer und so, ja. Hatte ich wieder viele verschiedene Charaktere hier im Kurs und so, ja. Und wir haben uns viel unterhalten über das Private, ne, und über die Hobbys, Leute, was macht dann so, ja. Und da hatten wir Polizeibeamten, hatten wir hier, ja. Einen ITler hatten wir da, ja. Einer, wo einen Prüfstand leitet in der Firma, hatten wir da. Und einen Arzt hatten wir da, ja. Und alles Mögliche hatten wir da. Und ich habe mich die Woche wieder weiterentwickelt über diese Gespräche, ja. Und das ist immer so, wenn jetzt die Leute meine Werkstatt abends verlassen mit einem selbst hergestellten Messer, ja, dann haben sie dieses Grinsen im Gesicht, ja. Dieses besondere Grinsen, was mich eben so reich macht, ja. Wenn ich zum Beispiel, ich gehe, oft gehe ich danach ins Training, ja, Oder ich gehe danach mal mit meiner Frau einkaufen, ganz normal in den Supermarkt, damit ich auch mal was anderes sehe, ja, und so. Und dann merke ich oft, wie ich so eine innere Freude verspüre, ja, wie so ein Adrenalinausstoß, ja. Ja, das ist oft so, das macht mich so glücklich, ja. Ich freue mich so darüber, wenn die Leute zum Beispiel auch eine nette Bewertung nachher schreiben, ja, und auch die Elke erwähnen, ja, und erwähnen, wie toll das bei mir war, ja. Und da sage ich, was bin ich doch gesegnet, dass ich diesen Job machen darf, ja, dass ich Leuten was mitgeben darf für ihr Leben, ja. Auch wenn sie anhand von dem Gesellschaftsbild, was wir in Deutschland oder allgemein auf der Welt wahrscheinlich so haben, ja, dass wir denken, ja, okay, der eine ist Arzt, der ist natürlich besser wie der andere und so weiter, das ist ja alles Bullshit, ja. Wir sind ja alle auf einer Ebene, ja. Wir sind alle auf einer Ebene, ja. Und das kommt bei mir in den Kursen, das ist so toll. Oder wenn Leute bei mir vor der Tür stehen, ne, und klingeln und sagen, oh, wir haben sie gesehen in der Zeitung oder bei YouTube oder wir haben die Webseite angeschaut und so. Und wir würden gerne mal die Messe anschauen oder so, ne? Und dann gehe ich in meinen Raum mit denen, ja? Dann können sie auch mal meine Schlange angucken, ja? Oder meine Spinne, ja? Können auch mal einen Schädel von einem Tier in die Hand nehmen oder mal ein Schlangenleder in die Hand nehmen und so. Und dann sagen die, boah, immer, das ist ja, das wird man ja von außen niemals sehen, dass sowas hier existiert und so. Und das ist toll, dass wir das mal gesehen haben, weil das haben wir noch nie gesehen. Und man darf ja sowas normal auch nie in die Hand nehmen. Man sieht das halt im Fernsehen oder so. Und bei ihnen ist das so toll. Und sie sind so authentisch, wie wir uns das gedacht haben. Und dann kaufen die manchmal bei mir auch ein Messer oder ein Schmuckstück, ja. Dann schreibe ich ihnen das Zertifikat und so, ja. Und dann freuen sie sich so, ja. Und dann geht mir das Herz auf, ja. Und wenn wir diese Gespräche haben in den Kursen, was auch immer auffällt, ne, das sagen mir oft ältere Menschen, ja. Oft sind jüngere Menschen so ein bisschen gehemmter, ja. Oder es hängt auch manchmal mit Respekt zusammen und so. Manchmal merke ich so, die Leute sehen mich, ja, und sind mir gegenüber so ein bisschen unsicher, ja. Weil sie haben mich irgendwo gesehen, ja, und sie haben sich mit mir beschäftigt, ja. Sie wissen im Prinzip schon was über mich und ich weiß noch nichts über sie, ja, wenn sie kommen, ja. Also bin ich genauso gespannt, ja. Und manche Leute sind dann so ein bisschen unsicher und wenn man unsicher ist, dann macht man manchmal Sachen, die sind ein bisschen unverständlich, ja. Man redet manchmal ein bisschen komische Sachen und so, ja. Und das kommt dann manchmal so raus und dann nehme ich ihnen dann diese Unsicherheit, indem ich ganz offen auf sie zugehe und wirklich sehr persönlich bin, ja. Ich bin wirklich sehr persönlich und wenn mich einer fragt, na, wie geht's denn Ihnen und so, dann gibt's ja viele, die sagen, alles klar und so. Und dann sage ich, ja, mir geht's heute nicht so gut, ja. Oh, warum denn? Und dann sind sie erstmal ganz geschockt. Wieso, sagt denn der, ihm geht's nicht so gut? Ja, gut, vielleicht habe ich schlecht geschlafen, vielleicht habe ich Ranzenreisen, ja, oder Dünnpfiff oder was auch immer, ja. Und dann sage ich das auch, ja, heute bin ich nicht ganz so fit und so, ja, schlecht geschlafen. Oder einer hat mal gefragt, na, wie geht's Ihnen heute? Sag ich, ja, nicht so gut, ja. Die Psyche ist gerade ein bisschen komisch und so, ja. Und dann sind die Leute erstmal total erschrocken und merken, oh, der ist ganz offen, ja. Und dann können ganz offene Gespräche entstehen. Das ist eben der Unterschied vom blechern Alex zu vielen anderen. Deswegen heißt mein Begriff auch, Rebellion kommt vom Herzen, ja. Ich bin immer noch in meinem Herzen, bin ich ein Rebell, ja. Wenn du zu mir sagst, das machen wir so, weil das immer schon so war, da sage ich, das werden wir erst noch sehen, ja. Das sehen wir erst noch, ne. Oder wenn mir zum Beispiel einer sagt, der Satz hier, Oberschicht unter und so, dann sage ich, dann kommt meine Rebellion noch raus, ja. Dann sage ich, das ist doch alles Bullshit, ja. Also ich bin immer noch ein Rebell. Ich bin immer noch streitbar, ja, und ich vertrete meine Ansichten mit Charakter, ja. Aber ich bin auch durchaus in der Lage, mich belehren zu lassen, wenn ich merke, okay, der andere könnte recht haben, ja. Vielleicht liege ich falsch, ja. Weil manchmal erzählt man über die Jahrzehnte, erzählt man so Sachen, ja, wo man so denkt, die sind richtig. Und dann hast du auf einmal einen Profi vor dir, der in diesem Segment sein Geld verdient oder was auch immer, in der Beziehung Profi ist. Und dann sagt er, oh, das ist ein bisschen falsch. Und dann erklärt er mir das, ja. Dann sage ich, oh, da hast du recht, da habe ich jahrzehntelang falsch gelegen, ja. Zum Beispiel habe ich früher immer erzählt und so, ja, hier die Jäger und so, oh, ein bisschen komisch, ja, und so, ja, manchmal komisches Verhalten, ja, und diese Großwildjagd und so, das ist ja sowieso alles eklig und so, ja. Und da hatte ich mal einmal einen Kurs, der kennt sich damit aus, ja, richtiger Fachmann, was das betrifft, ja. Und der hat mich mal so ein bisschen aufgeklärt und auch ich kann dann dazulernen, wie wir eben alle dazulernen können, ja, können wir dazulernen, ja. Weil er mir eben die Möglichkeiten aufgezeigt hat, die dadurch auch entstehen können, ja. Über das Bezahlen der Wildhüter, über die Großwildjagd und so weiter, werden ja Zäune gebaut und so weiter, ja. Jetzt können natürlich immer andere Leute sagen, nein, das ist ja alles Bullshit. Wenn es keine Wilderei gibt, müsste man auch keine Zäune bauen und dann bräuchte man auch nicht das Geld für eine Großwildjagd und so. Sag ich, ja, ist alles richtig. Alle haben da Recht und alle haben Unrecht und keiner weiß richtig. die Welt funktioniert eben so. Ne? Früher haben wir mit Steinen gekämpft, heute kämpfen wir mit Panzern und was weiß ich alles. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Und es gibt eben nicht nur gute, es gibt auch andere. Aber wir haben immer das Problem, wir urteilen viel über andere und kennen uns aber damit nicht richtig aus. Ja? Das wäre jetzt so, als wenn wir jetzt sagen, jeder Wilder irgendwo in anderen Ländern ist ein Arschloch. Nee, das stimmt aber nicht, weil manche müssen einfach ihr Geld verdienen. Ja? Bei uns ist es einfach, ne? Du hast keinen Bock zu arbeiten oder was auch immer. Du gehst aufs Bank, kriegst du Bürgergeld, hast du nicht gesehen. In anderen Ländern gibt es das so nicht. Ja? Also musst du irgendwas aus der Illegalität machen und bei uns sagt man dann, das ist ein Arschlöcher und so. Aber es hängt manchmal mit der Planten-Existenz zusammen. Ja? Und wenn, dann muss man immer alles sehen. Ne? Man kann Naturschutz betreiben, aber wenn man Naturschutz betreibt, muss man sich auch auskennen. Wenn man sich nicht auskennt, hält man die Schnauze, macht sich schlau und dann redet man mit, ja. Das ist immer wichtig und das habe ich in meinen Kursen so gemerkt, ja, über die vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, ja, habe ich mich einfach weiterentwickelt und habe einfach gesehen, ich weiß eben nicht alles und ich habe nicht ausgelernt und ich werde auch nie auslernen, ja. Auch ein Mensch mit 90, wo er auf dem Sterbebett liegt, weiß noch nicht alles, ja. Er weiß nicht alles, weil es so viel noch gibt, wo er nicht gesehen hat, ja. Und das ist einfach so. Und das muss man auch nicht wissen, alles, ja. Sondern muss man manchmal einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Und so ist das in meinem Handwerk, ja. Ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich habe, ja. Ich freue mich darüber, ja. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich mehr verdienen, ja, oder man könnte ständig die Preise hochschrauben und so, aber ich will das nicht, ja. Ich will einfach ein kleiner, ehrlicher Handwerker bleiben. Ich bin der blecherne Alex, ja. Ich stehe für Authentizität, für ein bisschen Rebellion, ja. Für Menschenoffenheit gegenüber allen Farben und Rassen, ja. Wenn man Rassen überhaupt so nennen darf, ja. Über allen Herkünften sind für mich alle gleich. Und für mich gibt es nur rotes Blut, ja. Egal, was für eine Hülle da außen rum ist, alle haben wir rotes Blut, ja. Das ist für mich so, ja. Das beschreibt mein Handwerk, ja. Das möchte ich so auch wissen, ja. Mein Handwerk ist für alle Menschen gedacht, jeglicher Couleur in Herkunft, ja. Und ist immer ein ehrenvolles Handwerk, ja. Mit meiner Hände Arbeit geschaffen, ja. Und mit ehrenvollen Materialien. Und somit möchte ich jetzt diesen Teil mal so beschließen, ja. Über mein Handwerk, über meine Märkte und über die Rebellion, die vom Herzen ausgeht. Nicht über die Klamotten oder über das Aussehen, sondern man trägt sie im Herzen, ja. Man trägt sie im Herzen. Die Woche ist viel, viel Tragisches passiert. Ne? Anfang der Woche habe ich im Radio gehört, ja, Laura Dahlheimer ist im Karakorum, hat einen schweren Unfall gehabt und es hieß, sie ist zumindest schwerst verletzt. Ja. Das war, glaube ich, am Montag oder am Dienstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Und dann kam meine Frau gerade in die Küche, sage ich, Mensch, hast du das gerade gehört? Sagt sie, nee, sage ich, hier, die Laura Dahlheimer ist schwerst verletzt und so, man kann nicht zu ihr vordringen, ja. Und man hat jetzt die Suche eingestellt und so, wegen der Dunkelheit und so, sage ich, was eine Katastrophe, ja. Was für eine Katastrophe, ja. Das, man weiß ja, wo die Reise hingehen könnte, ja. Die hängt jetzt da vielleicht am Berg an einem Seil, ja. Ja, und es wird arschkalt nachts und so weiter. Wie soll sie das überstehen, ja? Und dann hieß es, am nächsten Tag wurde sie auch noch nicht gefunden. Man konnte nur überfliegen, hat keine Lebenszeichen erkannt und so. Und dann sage ich, wie tragisch, ja. Ich meine, es gibt natürlich Leute und sagen, ja gut, die Leute gehen die Gefahr und dann ist das halt so, ja, sage ich, ja, das ist ja auch so. Das wissen die Leute auch, ja, auch eine Laura Dahlheimer hat gewusst, dass das gefährlich ist, was sie da macht, ja. Und es zeigt ja auch ihre Größe, indem sie schriftlich niedergeschrieben hat, dass wenn es gefährlich ist in ihrem Todesfall und es gefährlich ist, sich zu bergen, dass er am Berg bleiben will, ja, das zeigt ja, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat mit ihrem Leben, ja. Und dass man auch mit 31 schon die geistige Reife haben kann, das zu entscheiden, ja. Denn manche Leute haben das mit 80 noch nicht, diese geistige Reife, ja. Also diese Laura Dahlheimer hat diese geistige Reife und davor ziehe ich meinen Hut, ja. Und ich finde es einfach nur tragisch, ja, dass sowas ihr passiert ist, weil sie eben eine Person der Öffentlichkeit ist, die ich persönlich auch gemocht habe, ja. Sie stand für mich auch für irgendwas Besonderes, ja. Sie war noch relativ jung. Ich bin jetzt nicht so der Sportfan und so, ja. Ich gucke mir gerne mal einen Boxkampf an oder so. Meine Frau guckt Skispringen und Biathlon, das alles an. Ich gucke halt mit, ja, weil es dabei ist, ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber ich finde grundsätzlich gut, wenn jemand was durchzieht. Was ich bei der Laura Dahlheimer gut fand, war, dass sie irgendwann gesagt hat, ihr ist das alles zu viel, ja, der ganze Trouble und so. Und sie zieht sich ein bisschen zurück, ja. Ihr Vater ist auch bei der Bergwacht und so, ja. Und sie war ja als Kind schon ein Kind der Berge, ja. Und umso tragischer, dass sowas passieren muss, dass so eine authentische Person so ihr Leben lässt, ja. Aber es ist auch viel Schönes die Woche passiert, ja. Meine Hunde, ja, ich bin ja jeden Tag morgens und abends mit den Hunden spazieren und so. Auch mein Yoshi, der Wolfspitz, ja, der kleine Hundling, der ist ja in jedem Kuss ist er das Maskottchen, weil ist er so ein Menschenfreund, ja. Ich sage ja, der Hund hat die ADHS in der schlimmsten Form, ja. Der kann ja nicht still sitzen und nix, ja. Aber der ist so ein herzensguter Hund, ja. Jetzt habe ich, weil er war zu dick, ja. Er hat einfach zu viel gewogen und so, ja. Da habe ich ihm so eine Ballschleuder gekauft, ja. Und vor ein paar Wochen war es so, ja, habe ich den Ball geschmissen, ja, und dann rennt er übers Feld und auf einmal hier macht er Vollbremsung, ja, die vorne, die Beine in die Erde reingerammt und die hinteren und stand hier von 0 auf 100 sofort, ja. Ich sag, was hat er denn, ja? Auf einmal geht er in so ein Erdloch und auf einmal frisst er einen riesigen Feldhamster, ja. Ich sag, ja gut, jetzt brauchst du das Tier auch nicht mehr retten. Den hat er sofort kaputt gebissen und hat ihn einfach in einem runtergeschlungen, nach dem Motto, bevor der Alte kommt, mir den wegnimmt, ja, weil sowas mache ich ab und zu, ja. Dann sag ich, gut, jetzt hat er eh schon kaputt gebissen, jetzt kann er noch fressen, ja. Weißt du, was die Scheiße ist, ja? Jetzt fängt der Hundling an, seit ein paar Wochen ist er nur noch am Suchen, ja? Jetzt kriege ich den ja kaum noch zu mir, weil der gemerkt hat, in den Löchern sind manchmal hier ist was zum Essen, ja? Der ist ja eigentlich auf Diät, ja? Die Fettsau, ja? Das musst du echt sagen, ja? Der war ja echt zu dick, ja? Jetzt ist der ein Hamster nach dem anderen am Fressen und Mäuse und so weiter, ja? Da sage ich immer, wenn ich es mitkriege, kann es sein, dass ich es manchmal mitkriege, sage ich zu der Elke, nimm dir mal eine Futterhandvoll Essen raus, damit er weniger isst. Der hat schon was gegessen und so, ja? Und jetzt hat er das für sich entdeckt. Jetzt ist er nur noch hier am Jagen und so. Und jetzt bin ich dem das gerade am Abgewöhnen, ja? Jetzt interessiert ihn teilweise der Ball gar nicht mehr, ja? Und mein anderer Hund springt mit und dem ist der denkt nur, was hat denn der? Er springt halt mit, weiß gar nicht, was los ist, ja? Weil hier ist ein bisschen schüchtern und das ist wieder so, was so die Krönung meiner Tage sind, ja. Oder heute Morgen hier war ich spazieren hier, war ich im Wald gewesen, ja. Und da hat mich so ein Hase zu Tode erschreckt, ja. Weißt du, die Hasen, die sind ja manchmal schon ein bisschen dämlich, ja. Muss ich echt sagen, ne. Meine Hunde laufen ja frei, so auf dem Weg und so und auf den Feldern, ja. Aber im Wald leihen die sie an, ja. Weil beide haben sie so ein bisschen Jagdtrieb und ich muss halt immer gucken, dass da nichts passiert und so, ja. Und dann habe ich sie angeleint, ja. Und der Hase hat wohl unter so einem Ast hat er gesessen, ja, und kurz bevor ich über den Ast wegsteige, der hätte einfach nur liegen bleiben können. Nee, was macht er? Springt weg. Ich habe mir bald ausgeschissen, ja. Der hat mich zu Tode erschreckt, ja. Und dann ist er weggerannt, ja. Und aber dann im Wald, so ein richtiges Hochgefühl, wir haben ja jetzt erst Anfang August und so, habe ich die ersten Pilze gefunden hier. Parasol, ne? So Riesenschirmlinge, ne? Die kann man wie ein Schnitzel braten, hier panieren und so, mit Ei und Semmel und so, kann man die panieren, ja? Und dann kann man die wie ein Schnitzel essen. Bisschen Pfeffer, bisschen Salz bei, ja? Und schmeckt vorzüglich, ja? Und da habe ich heute Morgen Pilze gefunden. Und das ist doch so ein tolles Gefühl, ne? Gestern habe ich einen Kurs gehabt, ja? Auf Training hatte ich die Woche wenig Bock. Ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, was auch nicht immer ein bisschen übel gewesen, ja? Immer so ein bisschen Ranzenreisen gehabt und so und habe gesagt, Training, ein bisschen Pause, war ich gestern Abend lange Hunde mit dem Hund, lange Runde und heute Morgen auch eine lange Runde und da habe ich Pilze gefunden. Und jetzt gibt es heute Abend Pilze zum Essen. Und das ist das, was mir die Tage versüßt und was Leben für mich ausmacht, ja. Mit meinen Hunden spazieren gehen, meine Familie, ja, und nebenher ein Job, wo mich erfüllt, ja, und wo mir Spaß macht und wo ich jeden Morgen mich freue, aufzustehen, weil ich weiß, ich darf das jetzt machen. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Ne? Die Rebellion vom Herzen und das Glück im Leben müsst ihr festhalten. Gell? So machen wir jetzt einfach weiter. So verbleiben wir bis nächste Woche. Ja? Nächste Woche am 10. gibt es dann den nächsten Podcast und dann gibst du da mal rein um die Schmiederei und so. Ja? Dann erzähle ich mal, wie man ein bisschen was gemacht hat, wie ich mir ein bisschen das so angeeignet habe, was schiefgelaufen ist und so weiter. Ja? So geht es mal nächste Woche weiter. Gell? Und heute beschließe ich den Podcast, ne, und wünsche euch eine schöne Woche. Ja, und gehabt euch wohl, ja, und empfehlt mich weiter, der Blechern Alex auf den sozialen Medien, folgt meinen Kanälen, ja, Instagram, YouTube und so weiter, aktiviert das Glöckchen, ja, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und guckt mal auf meine Webseite www.messerschmiede.bayern, da könnt ihr alles mögliche über mich erfahren, auch viel Persönliches, ne, von dort aus gelangt auch direkt zu meinem Shop, wenn ihr auf Online-Shop geht. Oder ihr könnt auch direkt auf meinen Shop gehen, shop.messerschmiede.bayern, ja. Und dann ist doch alles gut, ja. Empfehlt mich weiter, denn wir kleinen Handwerker haben es nötig. Also bis dahin, ich freue mich auf den Kontakt mit euch, gell. Hier, macht's gut hier, gell. Euer Blechern Alex. Ciao. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört. Und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.